Herzlich willkommen zum Aurelis-Podcast und erstmal für alle Abonnentinnen und Abonnenten des Newsletters, die an der Stelle einen Leitartikel erwartet haben. Es gibt auch einen Leitartikel, allerdings dieses Mal nicht in Textform, sondern auf der Audiospur in Form eines Gesprächs mit Herrn Dr. Wieland, CEO der Aurelis Real Estate und unserem Gast Professor Alexander von Erdli, Vorstandssprecher der BIMA, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Mein Name ist Kai Gutacker, ich bin Redaktionsleiter bei der PB3C und darf heute durch das Gespräch führen. Und wir haben heute thematisch viel vor. Es geht um das Thema Standorte und Wohnraum, um den Immobilienstandort Deutschland. Wie können wir ihn entwickeln? Wie können wir die Flächen entwickeln für zukunftsstarke Immobilienstandorte? Welche Bedeutung haben Regulatorik, Förderinstrumente und natürlich die Zusammenarbeit zwischen privater Wirtschaft und der öffentlichen Hand im weitesten Sinne? Aber bevor wir jetzt gleich einstarten, Herr Professor von Erdli, vielleicht könnten Sie sich kurz vorstellen.
Ja, gerne. Vielen herzlichen Dank. Auch vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Alexander von Erdli. Ich bin seit über 30 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Ich habe 30 Jahre lang oder 25 Jahre lang im gesamten Lebenszyklus der Immobilie gearbeitet, also von der Konzeption über die Planung, das Bauen bis in den Betrieb und das Management hinein. Und habe dann im Oktober letzten Jahres ein Stück weit in Anführungsstrichen die Seiten gewechselt und bin jetzt bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, wie besprochen, also sprich in der öffentlichen Verwaltung tätig und mache im Grunde genommen das Gleiche wie vorher auch, weil die Immobilie hat halt ihre immobilienspezifischen Aufgaben und das ist unabhängig davon, wer letztendlich das Konstrukt oben drüber stellt, aber dazu kommen wir ja gleich vielleicht nochmal.
Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite und dann würde ich sagen, beginnen wir auch gleich. Vielleicht so ein bisschen mit der Big-Picture-Frage, Herr von Erdli. Wenn Sie bald den Immobilienstandort Deutschland so global betrachten, gibt es da eine größte Herausforderung und eine größte Stärke, die Ihnen einfällt?
Nee, also weder für die Schwächen noch für die Stärken. Ich denke mal, wir haben im Moment halt einfach eine schwächelnde Konjunktur im Allgemeinen. Die drückt sich natürlich dann auch durch die Immobilienbranche aus. Wir haben viele fehlende Investitionen und Innovationen in den letzten 5 bis 10 Jahren gesehen oder nicht gesehen eben, obwohl wir einen Superzyklus hatten oder vielleicht weil wir einen Superzyklus hatten. Parallel dazu haben wir so ein bisschen so festgefahrene Schuldzuweisungen, wer daran jetzt schuld ist, dass die Immobilienbranche nicht so richtig in die Puschen kommt, sei es Regulatorik, steuerliche Themen, öffentliche Auflagen, aber natürlich auch Finanzierungen, also die Banken, die sich schwer tun etc. Ich glaube, das kann man aber auch alles umdrehen. Erfahrungsgemäß ist es ja so, dass man, wenn man so einen Markt schlecht redet, gibt es irgendwo auch Chancen und je schlechter man den Markt rede, desto größer sind diese Chancen. Das heißt, ich glaube, wir haben für diejenigen, die sich wirklich innovativ und geschmeidig durch diesen Markt bewegen, durchaus die eine oder andere sogar größere Chance, die es vielleicht am Ende des Superzykluses gar nicht mehr gab. Und wir sehen ja nun auch vereinzelt internationale Investoren, die dieses Thema aufgreifen. Das finde ich immer sehr interessant, wenn die von außen drauf schauen, den Markt etwas besser einschätzen, als die von innen drauf gucken. Dann spätestens, glaube ich, ist der Zeitpunkt gekommen, wo man über Chancen nachdenken muss.
Ja, Herr Dr. Wieland, wie sehen Sie das Thema? Vielleicht fangen wir mal mit den Herausforderungen an. Wo sehen Sie im Moment Schwierigkeiten, seien es politisch, ökonomisch oder auch von der reinen Mentalitätsfrage her?
Wir kommen ja wieder. Alexander von Erdli sagt, aus diesem Superzyklus. Und dieser Superzyklus hat wunderbare Zahlen für viele, aber die gesamte Branche leidet erheblich auch immer noch unter diesen Problemen des Superzyklus. Also wenn man mal sieht, wo stehen wir da überhaupt, dann haben wir, glaube ich, den Tiefpunkt vielleicht noch gar nicht so richtig erreicht. Und dann sind wir an diesem Tiefpunkt und wir arbeiten jetzt ganz langsam wieder aktuell raus. Jedenfalls, wenn man es mal ganz global betrachtet, den Immobilienmarkt, also ob man da Portfolien nimmt oder einzelne Projekte von Entwicklern, es ist noch sehr viel und man muss, wo es die Probleme gibt und man muss sehen, dass der Peak der auslaufenden Finanzierungen noch Ende 25 und Anfang 26 bevorsteht. Also da passiert auch noch einiges, aber das passt schon zu dem, was hier angesprochen wurde, wie den Chancen, die sich gleichzeitig bieten. Weil auf der einen Seite gehen die alten Ansätze und Projekte und Portfolien und Ideen, die schwierig finanziert wurden, die nicht so nachhaltig waren, warten aktuell. Auf der anderen Seite entwickeln sich gleichzeitig Chancen, die interessant sind, wenn jemand die Luft hat zum Atmen, um zu investieren, das Eigenkapital und dann sich dort diese neuen Möglichkeiten beim Schopfer zu packen und diese Chancen. Also soweit das Positive. Aber die Immobilienwirtschaft hängt, wir wissen, weil Sie nach der Gesamtsituation gefragt haben, immer auch in der Gesamtwirtschaft. Und wenn man sieht, was sich aktuell entwickelt, dann entwickelt sich die deutsche Gesamtwirtschaft erstmal relativ träge oder momentan stagniert momentan. Und das merken wir gerade in dem Bereich, der eigentlich von den internationalen Investoren mit als am interessantesten bewertet wird, nämlich Industrial, Logistik, also das verstehen die alle noch ganz gut, dass Deutschland oder Europa oder überhaupt in der Welt in dem Bereich Industrie ein sehr interessantes Segment sich darstellt, dass es dort zu Probleme kommt, weil wir eben in einer Rezession stecken oder in einer stagnierenden Phase und es ja aktuell nicht so schnell sich verbessert, wie man erwartet hat. Also das ist so, wir müssen sehen, die Immobilienbranche hängt eben an der Gesamtwirtschaft und das macht es zunächst einmal schwierig, aber strategisch einmal. Deutschland wird von den Internationalen, da gebe ich Alexander von Herrn völlig recht auch, gerade im Bereich Industrial sehr attraktiv wahrgenommen und die suchen nach Möglichkeiten.
Jetzt können Sie, Herr von Erdeli, mit der BIMA ein Stück weit auch außerhalb der konjunkturellen Zwänge, sage ich jetzt mal, agieren. Natürlich auch mit dem Auftrag, eben ja die Flächen des Bundes eben weiterzuentwickeln, die Standorte weiterzuentwickeln. Wie würden Sie die Rolle der BIMA innerhalb der aktuellen Wirtschaftssituation sehen? Wie frei von wirtschaftlichen Momentanaufnahmen sind Sie und wo ist es dann doch so, dass Sie natürlich mit der BIMA Teil des großen und ganzen Wirtschaftsgefüges sind?
Ja, ist eine gute Frage. Bei uns ist natürlich der Ansatzpunkt und sagen wir mal, die Existenzberechtigung unseres Unternehmens ist ja ein Stück weit ein anderer als von einem privatwirtschaftlich orientierten Unternehmen. Wir sind primär jetzt nicht dafür gegründet worden, um Gewinne zu machen, um Projektentwicklungen zu betreiben oder irgendwas in der Art, sondern primär kann man uns eigentlich vergleichbar mit einem größeren CREM-Unternehmen, also Corporate Real Estate Management Unternehmen vergleichen, was eben für seine Brüder- und Schwestergesellschaften in einem Unternehmensverbund Immobilienlösungen zur Verfügung stellt. Und so verhält es sich auch mit uns. Wir bieten eben unseren Nutzern Immobilienlösungen an. Das heißt, wenn so die Frage ist nach, wie macht ihr eigentlich Standortentwicklung, dann müssen wir eigentlich immer andersherum anfangen und sagen, wir kommen grundsätzlich erstmal von dem Bedarf des Nutzers. Und der wird definiert und dann machen wir uns auf die Suche und versuchen herauszufinden, was ist denn jetzt die beste Lösung für diesen Bedarf. Das kann eine Eigenentwicklung sein, das kann ein bestehendes Objekt sein, das man anpasst. Das kann auch eine Anmietung sein, da sind wir wirklich ergebnisoffen und das orientiert sich, wie gesagt, dann immer erstmal an dem Bedarf, weniger an dem, dass wir sozusagen alles herumdrehen und sagen, wir schauen uns jetzt eine Liegenschaft an und überlegen, was wir da alles Tolles drauf entwickeln können. Das ist einfach bei uns, wie gesagt, ein anderer Schwerpunkt. Am Ende ist es natürlich dennoch so, dass wenn wir Liegenschaften übrig haben, die auch auf lange Zeit vermutlich nicht mehr genutzt werden, seitens der Bundesfamilie und der Bundesverwaltung, dann machen wir uns natürlich schon durchaus Gedanken, was man mit diesem Grundstück und der Liegenschaft machen kann, um es dann entsprechend auch zu veräußern oder zum Beispiel auch an Kommunen zu geben, die dann darauf zum Beispiel Sozialwohnungen realisieren können.
Das klingt vom Ansatz her, wenn ich das einmal so übersetzen darf, schon recht unternehmerisch, also eben die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen und eben auch mal Transformationen zu wagen. Wie sehen Sie denn oder wie läuft das Thema Standortentwicklung konkret ab? Wie sehen Sie denn, welche Flächen da ein Transformationspotenzial haben, welche Flächen vielleicht veräußert werden können und wo man dann vielleicht auch mal die Strategie anpassen muss?
Also wir fangen primär beim Bedarf an. Der Bedarf unserer Bundesnutzer ist ja sehr unterschiedlich. Man hat ja immer so im Kopf so, ja, das ist halt irgendeine Bundesbehörde und das wird irgendein Büro oder Verwaltungsgebäude sein. Das ist natürlich auch ein Teil. Aber wir haben natürlich auch ganz viele sehr spezifische Nutzungsanfragen und Bedarfe. Denken Sie in den Bereich Bundespolizei, Flugbereitschaft, Bundeswehr, natürlich Zoll etc. Also es gibt ganz viele Nutzer, die einen sehr spezifischen Bedarf haben. wo wir wirklich erstmal vom Bedarf her kommen und halt sagen, was ist denn die richtige Immobilienlösung und dann letztendlich uns fragen müssen, auf welcher Liegenschaft lässt sich das denn am besten realisieren. Natürlich auch das immer in Abstimmung mit dem Nutzer. Bringt ja nichts, wenn wir dann irgendwo ein Objekt erstellen, was aber dann halt dem Nutzer nicht passt, weil es zu weit weg ist. Also da ist natürlich dann immer auch sehr enge Schleifen und Kommunikation mit den Nutzern notwendig. Aber wir gehen eben nicht so vor, dass wir uns von den Liegenschaften her einer möglichen Lösung nähern, sondern eben immer von dem Bedarf her kommend. Ja, also es ist nicht so, dass wir uns irgendeine Liegenschaft anschauen und sagen, hier wäre jetzt aber schön, ein Einsatzzentrum für den Bundeszoll zu entwickeln, weil wenn der Bundeszoll da halt kein Einsatzzentrum braucht, dann wird es da halt auch nicht gebaut. Ja? Also von daher muss man halt immer erstmal vom Bedarf her kommend und dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Liegenschaften, die wir dann da entsprechend durchprüfen. Viele sind ja auch gesetzt, muss man fairerweise sagen. Ist ja nicht ganz so, dass wir jetzt auf der grünen Wiese anfangen. Also viele unserer Liegenschaften sind schon mit irgendetwas bebaut und es geht eher um eine Weiterentwicklung dessen, was man da hat.
Herr Dr. Wielert, Sie haben ja auch mit der Aurelis eine größere Pipeline, würde ich es jetzt mal nennen, an Bestandsliegenschaften, beziehungsweise auch den Fokus, bestehende Liegenschaften, seien es Brownfields, seien es Transformationsobjekte anzukaufen und dann eben wieder auch dem Markt zuzuführen, halt auf privatwirtschaftlicher Basis. Wo sehen Sie da jetzt gerade im wirtschaftlichen Strukturwandel, Sie haben es ja gerade angesprochen, im Jahr 2025 Ihre unternehmerischen Chancen? Nur im Light Industrial Segment oder auch in weiteren Segmenten, die vielleicht bisher eher unterrepräsentiert waren, auch bei der Aurelis?
Also grundsätzlich schon in dem Light Industrial Segment. Wir suchen ja genau nach den Möglichkeiten, solche größere Areale zu transformieren, die alle Komplexität mit sich bringen. Also die jetzt, Industrieareale, die noch verbaut sind, die beräumt werden müssen, die dekontaminiert sind. Und es sind oft große Chancen, weil diese Areale sind natürlich häufig nicht irgendwo im ländlichen Raum, sondern sind mitten in den Städten zum Teil mit einer bestehenden Infrastruktur. Und deshalb sind sie auch so attraktiv. Also wenn Sie große Areale am Stadtrand von Frankfurt eben entwickeln können, dann ist es eine interessante Möglichkeit. Aber diese Chancen sind natürlich gar nicht so einfach zu greifen, weil so ein Kauf durchzuführen eines ehemals industriell genutzten Assets, weil was finden wir davor? Grundstück mit vielen Themen und Problemen, das sehr komplex ist, das kein Baurecht hat, das man kaufen kann oder sollte mit Eigenkapital, häufig noch gar nicht mit Finanzierung, weil die Banken sowas nicht finanzieren. Also das ist schon eine große Herausforderung, aber gleichzeitig immer die große Chance, weil wann hat man die Möglichkeit, ein Asset zu kaufen aus einer Hand? Also häufig ist es ein großes Areal, dann wirklich, es könnte von der BIMA ein sein, Areal. Dann ist es ein Areal, das ist im Hand des Bundes ist, das verkauft wird oder von einem großen Industrieunternehmen. Dann können wir mit so einem großen Areal, das uns aus einer Hand in unser Eigentum verkauft wird, starten und das entwickeln. Aber es ist natürlich so, dass aktuell, wenn man jetzt mit dieser Transformation beginnt, dass es ja nicht nur Begehrlichkeiten bei den Projektentwicklern oder den Investoren erzeugt, sondern diese Areale sind ja in der Regel auch ein Politikum, weil sie sind stark in der Öffentlichkeit und es gibt da eine Vielzahl an Wünsche oder Anforderungen, die an so einem Areal formuliert werden. Und es ist dann schon schwierig, mit den Kommunen auch einen gemeinsamen Weg zu finden und zu verhandeln. Was sind denn eigentlich ihre Randbedingungen, auf denen man, wie man zu einer Einigung kommt zwischen Entwickler und zwischen Kommune, dass man so ein Gelände entwickeln kann. Und man muss immer sehen, man bewegt sich ja wir reden hier über eine Investitionsklasse, die ein Hochrisikoprofil hat, eigentlich. Aus Investorensicht, aus Entwicklersicht, aus Bankensicht vor allem. Und dort die richtige Abfolge zu entwickeln, die Vereinbarung mit Kommunen hinzubekommen, um dann das Baurecht am Ende zu erwirken, ist schon eine schwierige Sache, wie man jetzt an vielen Projekten sieht, an großen Entwicklungen, die nicht so richtig vorwärts gehen.
Auf der einen Seite, wir haben jetzt ganz viele Themen angesprochen, auf der einen Seite das Thema Partizipation, also etwas, wo die Branche vielleicht auch dazu gelernt hat in den letzten Jahren, was ganz gut ist. Auf der anderen Seite andere Themen und ich weiß, Sie haben mal gesagt, 2007 war das Bauen einfacher als heute. Haben wir aktuell zu viele Köche, die am Brei sind, was diese öffentlichen Areale betrifft? Vielleicht Frage auch an Sie beide.
Also grundsätzlich ist es so, dass zwischen 2007, als die Aurelis privatisiert wurde, und heute schon noch ein bedeutender Unterschied besteht. Ich kann mich erinnern, dass wir Areale zum Teil in 3 Jahren zu baurecht geführt haben. Das hat sich über den Lauf der Jahre auch erheblich verlängert. Wir haben je nach Größe der Areale bis zu 10 Jahre Entwicklungsdauer. 10 Jahre. Weil wir über Regulatorik natürlich auch nochmal ein Thema haben in dieser Entwicklung. Das liegt nicht nur an dem Baugesetzbuch, sondern liegt an vielen flankierenden Themen, die da zum Tragen kommen, wie die Handhabung in der Kommune ist, welche Planungsgrundlagen es in Grundsätze in den Kommunen gibt. Also es ist schon mal mindestens 2-3 Jahre erforderlich, bis so ein Entwickler, der ein Areal akquiriert, ein großes Industrieareal in der Stadt, ein Einvernehmen in der Kommune erzeugen kann über die Randbedingungen. Dann wird ein Masterplan entwickelt. Wenn man den Masterplan entwickelt hat, es dauert nochmal 1-2 Jahre, dann erst dann setzt man an und führt das Bauleitplan nach Baugesetzbuch durch und landet dann am Ende mindestens bei 5 Jahre Entwicklungsdauer. Je nachdem, wie viele Zwischenschritte oder ob es Sandengetriebe ist, geht es dann bis hoch zu 10 Jahren. Und das ist natürlich schwierig für einen Entwickler, der immer sieht, etwas tut sich auf dem Markt und dort gibt es eine Nachfrage nach Wohnraum und wann kann ich reagieren, in welchen Zeiträumen. Und wenn ich heute anfange mit Areal, das eben erst in 5 Jahren auf dem Markt ist, dann bin ich mit einer ganz anderen Situation konfrontiert. Da ist die Frage, kann man diese Prozesse, muss man die Prozesse nicht anders gestalten, beschleunigen? Es gibt ja einen ersten Versuch mit dem Bauturbo, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber Fakt ist, dass es aktuell eine Situation ist und es geht eben nicht nur bei der Entwicklung des Landes von Ankauf bis zu Satzungsbeschluss eines Bebauungsplanes, sondern auch die Dauer einer Baugenehmigung. Ich kann mich erinnern, dass im Jahr 2000 bis 2005 zum Teil Genehmigungen 3 bis 6 Monate war da gar nicht unüblich, war von Antrag bis zur Genehmigung die Sache erledigt. Sie warten in vielen deutschen Städten heute 18 Monate auf einen zwischen Bauantrag und zwischen Genehmigung. Einfach weil A, ein Ressourcenproblem besteht, B, ein Komplexitätsproblem. Früher haben sie 20 Prüfschritte bei einer Baugenehmigung, das sind heute über 80 Prüfschritte. Und es werden nicht nur städtische Fachämter einbezogen, sondern Exekutivbehörden, also sowas wie Naturschutzbehörde, wird schon in einen Bauantragsprozess einbezogen. Also es sind da viele Themen, die das extrem komplex machen und verlängern. Und das ist natürlich für Entwickler kein einfaches Handling, um auf den Markt dann zu reagieren.
Sie haben ja eben gerade uns beide gefragt, deshalb würde ich vielleicht mal die Verlängerung jetzt hier genau, aufnehmen, ja. Wenn Sie mögen. Also zudem alles richtig. Die Frage ist ja so ein bisschen so, wie kommen wir denn da jetzt wieder oder was hat das da hingetrieben, dass wir in dieser Situation sind? Und es ist ja sehr eindrückliche Beispiele jetzt hier genannt worden. Und ich glaube, es liegt, wenn man so ein Stück zurücktritt und sich die Gesamtsituation anschaut, haben wir, glaube ich, so eine Situation jetzt und die war früher schon ein bisschen anders. Ich sage es jetzt mal wertungsfrei anders. Weil es wurde daran gearbeitet, einen Interessensausgleich hinzubekommen. Und heutzutage ist es eher so, dass man versucht, Interessen durchzusetzen. Also klassisches Thema ist Baumfällung oder Wohnungsbau. Das ist natürlich diejenigen, die für den Naturraum und den Naturschutz zuständig sind, ist natürlich ganz klar, es wird kein Baum gefällt. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, sozialen Wohnraum zu schaffen. Und wenn wir zum Beispiel Wohnraum schaffen, dann ist der wirklich, wir nehmen 10 Euro den Quadratmeter für Neubau. Also das ist wirklich, und wenn man das in Berlin und in Potsdam und in München und so macht, ist das wirklich also ein sehr, das stiftet ja auch was bei zum sozialen Frieden und so weiter. Ja, und da muss man halt eine Abwägung treffen zwischen eben dem Schutz der Natur, der uneingeschränkt wichtig ist und eben aber auch Wahrung des sozialen Frieden durch eben zur Verfügungstellung von auch sozialverträglichem Wohnraum. Und da habe ich so das Gefühl, da haben sich die Fronten in den letzten Jahren so ein bisschen verhärtet und jeder will halt so sein Ding durchziehen und durchgebracht haben. Und es ist so eine gewisse Unvereinbarkeit da. Das können wir jetzt Denkmalschutz und Brandschutz, das ist auch so ein klassisches Thema. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man eben nicht mehr funktionierenden Brandschutz in einer denkmalgeschützten Immobilie hat, weil sich dann oftmals diese beiden Interessen halt nicht übereinander gelegt bekommen. Das ist einfach nicht mehr möglich heutzutage. Da will jeder sein Ding durchziehen. Und das ist halt, das wird halt dann schwierig irgendwann mal. Und darunter leiden wir dann alle, weil faktisch passiert dann halt gar nichts. Oder es dauert halt sehr, sehr lange, wie beschrieben. Und da, glaube ich, geht es ein Stück weit jetzt daran, das etwas wieder aufzulösen und wirklich zu einem Ausbalancieren zu kommen und einem Abwägung von Interessen, sodass jeder eben das Gefühl hat, er ist hier berücksichtigt, aber eben nicht in der Form halt mit einer 100% Optimallösung, sondern dass man es eben irgendwo untereinander abgewogen hat und sich dann entschieden hat, wir gehen jetzt den Weg. Das würde ich mir schon wünschen, dass wir da wieder ein Stück weit zurückkommen, neben all den Themen, die jetzt gerade auch schon angesprochen worden sind.
Also ein gutes Beispiel für das Überziehen gegenüber 2007 zu heute, zu einer Optimallösung, viel von Kommunen, die sogenannten Baulandmodelle. Vom Grundsatz her, also Aurelis war eines der ersten, oder ich glaube, wir waren das erste Unternehmen, die überall das Thema, also in Frankfurt, München, umgesetzt hat, in größerem Umfang jedenfalls, 30% Sozialbindung. Es hat sich auch ganz gut noch, sagen wir, das war genau der Punkt, den du sagst, dieser Kompromiss, es war möglich und das ist über die letzten Jahre zunehmend restriktiver geworden und bis zu über 50-60% Sozialbindung in Projekten, auf deren Basis eben private Eigentümer weder bereit waren, noch Grundstücke zu veräußern, noch bereit war, ein Entwickler bereit war, auf dieser Basis überhaupt anzufangen zu investieren. Und das lässt sich übrigens sehr gut in verschiedenen Studien ableiten und sehen, wie genau in diesen Märkten die Anzahl der Baugenehmigungen, die fertiggestellten Wohneinheiten zurückgingen. Und an der Stelle, wo man diese Modelle überzogen hat, plötzlich und sagen, nein, wir wollen alles haben. Wir geben dir noch 30% frei finanzierten Wohnungsbau und der Rest muss eben so sein, wie wir es möchten. Und das ist niemand, da hat man sich von einer vernünftigen Basis entfernt. Wir hatten das überall wunderbar umgesetzt mit 30%. Es hat funktioniert. An vielen Standorten hängen die Projekte, wo kein Investor dran geht. Also es sind zahlreiche Projekte überall in der Republik und das an den A-Standorten zum größten Teil, weil man sagt, nein, wir können es gar nicht finanzieren. Ja, also es kann hier keiner in München nur für 300 Euro die Grundstücke veräußern, weil er es gar nicht ankaufen kann oder gar nicht finanziert bekommt.
Jetzt haben Sie ja schon das Thema Wohnraum angesprochen. Ich glaube auch ein ganz wichtiges Ziel von Ihnen beiden und natürlich auch von der gesamten Wirtschaft sowie auch von der Politik. Ich nehme das Beispiel, weil dort sind Sie ja eigentlich im Ziel alle einig. Wir brauchen mehr erschwinglichen Wohnraum. Und da gäbe es ja eigentlich die Möglichkeit, sich auch wieder ein bisschen stärker anzunähern, vielleicht die eigenen Positionen ein bisschen weniger eng zu fassen. Wie könnte so eine Annäherung aussehen? Schaffen wir das eher über Gesetze wie den Bauturbo oder schaffen wir das eher über andere, vielleicht ein bisschen hintergründigere Themen und vielleicht etwas subtiler auch. Auch gerne an Sie beide die Frage.
Das letzte Gedanke, glaube ich, wäre der erste wichtige Schritt, dass man sich generell über den Einsatz, also jedenfalls in den großen Städten von Hamburg über, wobei Hamburg ist es, diese Baulandmodelle pragmatischer gehandhabt, also war das sogenannte kooperative Modell. Da konnten wir da erfolgreich die neue Mitte Altona entwickeln. Mit diesem Modell, aber man müsste sich überall über diese neue Ansätze um mehr hier einfach frei den Entwicklern Freiheit bieten und zulassen. Der Bauturbo ist vom Grundsatz her die richtige Richtung. Allerdings ist natürlich mit dem Zustimmungserfordernis der Kommune und unter der Voraussetzung, es sind ja verschiedene Voraussetzungen, wann das zum Einsatz kommen kann. Und dass Nachbarschaftszustimmungen und dergleichen natürlich nach wie vor noch alles erforderlich ist. Das muss man einfach sehen. Und natürlich die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht auf Null gestellt werden kann. Insofern, wenn dort die Kommune ganz mutig agiert und eine Vereinbarung mit dem Investor schließt, dass man vieles ganz anders handhabt, das könnte gehen im Rahmen des Bauturbos, wird aber nach meiner Einschätzung nicht passieren, dann wäre das ein Ansatz. Aber man müsste eben dann wirklich zustimmen als Kommune. Man müsste die Verfreiungen erteilen. Man müsste sagen, ja, ein Gebäude fügt sich ein, wir entscheiden diesen. All diese Dinge sind alles unter Zustimmungserfordernissen der Kommune. Wenn die das ausübt und nutzt, dann könnte da was passieren. Aber die erste Reaktion, die wir wahrnehmen, ist, dass nein, also natürlich muss Nachbarschaftsrecht und natürlich stimmen wir am Ende zu und wir machen erstmal einen städtebaulichen Vertrag. Also die Schritte sind nach wie vor hoher Wahrscheinlichkeit keine gleichen. Und eine Beschleunigung, also Turbo, wird es nichts. Also es sei denn, die Kommunen reagieren dann anders.
Ja, ich denke auch, was, glaube ich, auch bei dem Thema wichtig ist, dass man unterscheidet in zwei Kategorien. Das eine ist, was kann jetzt kurzfristig wirken, um sozusagen mal das ganze Thema wieder anzuschieben und überhaupt aufs Gleis zu setzen, also den ganzen Wohnungsbau, die ganze Immobilien- und Baubranche aufs Gleis zu setzen, anzuschieben, so dass es überhaupt mal wieder richtig rollt. Und was ist dann, und das ist der zweite Teil, notwendig, um das dauerhaft am Rollen zu halten? Und das sind, glaube ich, zwei verschiedene Themengebiete, auf die man da achten muss. Was wirkt also sozusagen kurzfristig und was wirkt langfristig? Und wahrscheinlich muss man, damit sich jetzt wirklich mal so das Thema mal löst und auch wirklich mal vorwärts geht und dieser schon ja viel verkündete Bauturbo sich wirklich mal entfaltet, glaube ich, auch beides im Blick halten, weil Immobilieninvestments sind nun mal keine Aktiengeschäfte, sondern sind mittel- bis langfristige Investments. Also jetzt nur vorne kurzfristig irgendwas aufzugleisen, was aber nicht nachhaltig wirkt, wird wahrscheinlich wenig Investoren so wirklich begeistern, weil die wollen natürlich auch wissen, dass sie in 5 bis 10 Jahren immer noch eine vernünftige Rendite bekommen mit ihrem Investment. Die muss nicht überbordend sein, aber sie muss zumindest irgendwie realistisch erreichbar sein. Und das ist bei vielen Stellen im Moment eben noch nicht so richtig der Fall. Deshalb muss man, glaube ich, auf beide Themen Acht geben und beides angehen. Jetzt nur aber die Rahmenbedingungen zu ändern und dann zu hoffen, es geht schon los, da wird wahrscheinlich dann der Impuls fehlen. Also insofern gilt es, wie gesagt, sowohl langfristige Rahmenbedingungen zu ändern, als auch den kurzfristigen Impulse zu setzen.
Also ein kurzfristiger Impuls, der immer wieder genannt wird von Experten, ist, also wenn man jetzt gerade mal die Fertigstellungszahlen sich anschaut, die wir heute oder die letzten Jahre hatten und vergleicht es mit den 90er Jahren, da wird ja immer das Fördergebietsgesetz und die Sonderabschreibung für die neuen Bundesländer genannt. Also man muss sich nur vorstellen, dass wir jahrelang in den 90er Jahren einen Bauüberhang hatten, also genehmigte Objekte, abzüglich der fertiggestellten Objekte von 1 Million Einheiten, was einfach an dieser Förderung lag, ne? An der Sonderabschreibung, was halt für viele Privatinvestoren sehr attraktiv war. Und wo im Fördergebietsgesetz dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan entwickelt wurde, also wo man tatsächlich in kürzester Zeit mit Kommunen Baurecht erwägen konnte. Also hat wirklich einen großen, also da bin ich bei dir, einen kurzfristigen Schub gebracht. Aber was passiert ist, ich kann mich erinnern, die Mietpreise waren in Leipzig und in Berlin bei über 10 Euro bei Neubau in den Anfang der 90er, direkt nach der Wiedervereinigung. Und ich kann mich erinnern, dass dann in Leipzig die Mietpreise zum Teil auf 5 Euro gesunken sind. Warum? Weil der Markt reagiert hat. Und es ist doch genau das, was Politik aktuell will. Also, dass der Wohnraumbedarf gedeckt wurde. Und der Markt hat reagiert, das Angebot wurde ausgeweitet. Und es ist genau die Stelle, die eben jetzt die letzten Jahre nicht mehr so funktioniert. Und der Mietpreis ist deutlichst gesunken. Das muss ja nicht in dieser gravierenden Form erfolgen. Aber man hat gesehen, dass es funktioniert. Also es ist einfach für Privatinvestoren, übrigens sind ja private Haushalte, Familien, Privatinvestoren, ist der mit Abstand größte Bestandshalter in Deutschland. 65% des Wohnungsbestandes ist in privater Hand, wo für Altersvorsorge investiert wurde und die vermietet wurde. Und das sieht man, wenn man jetzt die Sonderabschreibung, die private nutzen können, sowas etablieren würde, was vergleichbar wäre, würde der Markt sehr schnell reagieren auf die gestiegene Attraktivität, auf die Möglichkeit zu investieren.
Kommen wir vielleicht noch auf ein Thema zu sprechen, das Thema Skaleneffekte. Gut, es gibt verschiedene politische Entwicklungen, Entscheidungen, die man vielleicht nicht so in der Hand hat, die man begleiten kann. an denen man sich orientieren kann. Aber zum Beispiel die BIMA verfügt ja über sehr große Bestände und da auch eine gewisse Schlagkraft, sage ich das jetzt mal so. Was können Sie, Herr Professor von Erdely, welche Skaleneffekte sind Ihnen bei der Standortentwicklung, bei der Portfolioentwicklung der BIMA wichtig? Was würden Sie sagen, da kann die BIMA auch aus dem eigenen Antrieb heraus Akzente setzen? Und vielleicht auch die Frage, wie weit können diese Skaleneffekte reichen, wo doch jedes Projekt doch immer auch seine eigenen Details und seine eigenen Ansprüche und Anforderungen hat.
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich sind wir als wahrscheinlich größter Immobilienbesitzer in Deutschland mit auch noch einem sehr großen Volumen, was Neubautätigkeit, aber eben auch energetische und sonstige Sanierungen angeht, da schon irgendwo auch in der Verantwortung, ich sage jetzt gar nicht mal Skaleneffekte als Abfallprodukt, aber natürlich doch irgendwie auch zu produzieren, von denen dann der gesamte Markt irgendwo auch einen Nutzen hat. Ich nenne mal zwei Beispiele vielleicht. Das eine ist das serielle Bauen, wo wir sehr aktiv sind. Und das zweite ist so die energetische Sanierung und auch die serielle energetische Sanierung. Weil wir einfach halt sehen, dass es viele Bauaufgaben gibt und Immobilienaufgaben gibt in Deutschland, die immer noch sehr individuell geplant und entwickelt, geplant und gebaut werden, wo man sich natürlich fragen muss, muss das wirklich immer so ein Prototypenbau sein mit Konstellationen von Planern und ausführenden Unternehmen, die noch nie zusammengearbeitet haben und dann da als Ergebnis einer Ausschreibung zusammengewürfelt sind und dann einen Prototypen bauen, den man auch so nie wieder baut. Geht das nicht auch anders? Und da sind wir gerade im seriellen Bau, logischerweise viel jetzt auch für unsere Bundesnutzer der Bundeswehr, aber auch Blaulichtorganisationen, die halt einfach einen bestimmten Bautyp oder eine bestimmte Immobilie mehrfach benötigen. Da macht es natürlich wirklich Sinn, über serielle Bau nachzudenken und das zu realisieren und unsere ganzen Erkenntnisse und letztendlich auch natürlich den Markt, den wir damit aufmachen, weil auch gerade serielle Bauen erfordert natürlich auch Investitionen auf der Anbieterseite und die zu tätigen ist natürlich auch einfacher, wenn ich weiß, da gibt es zumindest schon mal einen großen Abnehmer wie eine BIMA, die halt auch in den nächsten Jahren da sicherlich nochmal viel abnehmen wird. Da tut sich dann eine Investition in eine Fertigungsstraße für das serielle oder auch das modulare Bauen natürlich wesentlich leichter, als wenn es diesen Partner nicht gäbe. Da sehen wir uns in der Verantwortung und ich glaube, da können wir auch einen entsprechenden Impuls in den Markt hinein liefern und eben dann auch über unsere Abnahmen, die wir da schon tätigen, auch einen gewissen Skaleneffekt produzieren. Aber am Ende muss man halt sagen, ich meine, wir investieren irgendwie, ja, sagen wir mal, zwischen 1 und 2 Milliarden Euro im Jahr. Das ist schon eine große Zahl. Aber das ist natürlich im Vergleich zur gesamten Bauwirtschaft in Deutschland, also ein Tropfen auf den heißen Stein. Also, dass wir jetzt A, die Bauwirtschaft retten oder B, so große Skaleneffekte produzieren könnten, dass davon sofort die ganze Branche profitiert. Das wäre sicherlich zu viel von der BIMA verlangt, aber ich denke mal, Impulse setzen in der genannten Form können wir da durchaus.
Ja, also nochmal vielleicht als Entwickler, die Frage ist genau richtig, die Frage nach den Skaleneffekten, wenn man seriell bauen möchte. Weil klar ist, dass die meiste Effizienz in dem gesamten Prozess von ich starte bei Null ohne Baurecht bis hin, ich habe eine fertige Wohnanlage, die bewohnt ist. Die meisten Effizienzverlust und Kostenerhöhung entstehen durch die vielen Schnittstellen. Dass einer daran arbeitet, es geht an den Nächsten, der Planer und dann das Bauunternehmen. Also überall gibt es die Schnittstellen und jeder überarbeitet es zu großen Teilen nochmal die Planung und es kommt was, die Kosten, wir haben immer nur Kostensteigerung über den gesamten Prozess. Wenn man ganz am Anfang vom gleichen Ziel ausgehen würde bei einem großen Areal und sagt, hier machen wir kostengünstiger Wohnungsbau, wir setzen seriell ein und man hat ganz klar, ganz früh das Bauunternehmen, das es umsetzt mit an Bord und sagt, das ist es, ja, dann funktioniert es, dass man einen Prozess hat, der ohne große Schnittstellen durchläuft, eine unwahrscheinliche Kosteneinsparungen und Skaleneffekte mit sich bringt, wenn man eine bestimmte Größe, und das setzen wir ja voraus, eine bestimmte Größe entwickelt und kommt zu völlig anderen Ergebnissen. Nur das scheitert eben oft an allen Beteiligten diesen Prozess und ganz am Anfang, ganz häufig bei Kommunen, wo natürlich ein städtebaulicher Wettbewerb und ein architektonisches Konzept Mehrfachbeauftragung ganz häufig gefordert wird, was natürlich den ganzen seriellen Ansatz erstmal widerspricht. Ne? Weil dann da muss man ganz am Anfang einvernehmliches Ziel vor Augen haben und sagen, das wollen wir hier umsetzen. So wird es aussehen. Hauptziel ist kostengünstig, damit man das für mittlere und niedrige Einkommen ist dort realisiert. Wenn das klar ist und man nicht 1000 Varianten macht, dann funktioniert es. Und dann kann der ganze Prozess von A bis Z effizient durchlaufen und man kann dort zu Ergebnissen kommen, die erstaunlich sind, was Marktpreis angeht, was Mietpreise angeht. Aber dazu brauchen wir ganz am Anfang erstmal die Bereitschaft von allen. Und das ist auch mit der öffentlichen Hand dann ganz schwierig, wenn man sich bei einem großen Areal von den städtebaulichen Wettbewerben und architektonischen Highlights verabschieden muss und sagt, nein, hier ist das Hauptziel ein anderes, nämlich kostengünstigen Wohnungsbau im Endergebnis hier stehen zu haben.
Absolut richtig, Joachim. Das wollte ich auch nochmal verlängern, was du da gesagt hast, weil das macht natürlich in vielen Objekten, Projekten Sinn, diesen Weg zu gehen. Wenn ich in der Stadtmitte neben dem Rathaus ein Gebäude realisieren möchte, dann muss das natürlich eingepasst sein, irgendwie in das städtebauliche Umfeld und so weiter und so fort. Da macht das total Sinn. Wenn ich jetzt in der Peripherie, in einem Wohngebiet halt einfach kostengünstig schnell Wohnraum schaffen möchte, da muss man sich eben wirklich fragen, muss das jetzt ein architektonischer Meilenstein sein, der da entwickelt und geplant und gebaut wird, oder kann das nicht ein wirklich gutes Produkt sein, was es an verschiedenen anderen Stellen bereits schon gibt, wo man wirklich hinfahren kann, das kann man sich anschauen, man kann sicherlich an den Stellen, Fassade etc. auch nochmal was verändern. Aber dass man grundsätzlich mal sich auf einen Typ einigt und dass das dann da auch realisiert wird. Ich vergleiche das immer als ein bisschen flapsig und es passt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, im Kern ist es schon das Richtige, weil mein Vergleich ist immer, wenn man jetzt ein Auto hat und man zieht irgendwie von einer Stadt in die andere Stadt, dann muss man auch nicht wieder zum TÜV, sondern ne, das ist, wenn es einmal einen TÜV gibt, dann habe ich den TÜV halt und der gilt dann halt in ganz Deutschland, auch wenn ich umziehe. Und wir haben im Moment aber noch die Situation, daran krankt natürlich auch das serielle Bauen auch noch im großen Teil, dass ich eben nicht einmal eine Genehmigung und ich kann es dann 12-mal bauen. Nein, ich brauche halt 12 Genehmigungen. Und das ist natürlich in der Tat, du hast es angesprochen, das ist natürlich eigentlich der größte Skaleneffekt an der Stelle, weil fairerweise muss man sagen, wenn man dann erstmal eben bauen ist, ja, ist das Serielle natürlich schon ein Ticken schneller. Aber der große Hebel ist wirklich vorne in der Genehmigungsphase. Und wenn wir das damit verkürzt bekommen, weil sich die Kommunen gegenseitig quasi einen Freibrief ausstellen und sagen, nee, also wenn es schon einmal genehmigt ist, dann gibt es, und sei es irgendwie ein ganz kurzes Verfahren, um das serielle Bauen sozusagen zu fördern, das wäre schon super. Aber da fächert sich eben die öffentliche Hand auch auf zwischen Bund, Länder und eben der kommunalen Ebene mit jeweiligen Verantwortungen und auch liebgewonnenen Themen, die man halt so in den letzten Jahrzehnten betreut und bearbeitet hat. Und danach das aufzugeben, ist dickes Brett, was wir da alle zusammen bohren müssen.
Ja, und vielleicht in Ergänzung noch dieses Thema, dieser gewisse Graben zwischen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand, wenn ich das mal so ganz plakativ einmal so nennen darf. Es ist ja eigentlich viel ausdifferenzierter, aber mir fällt da eine Aurelis-Studie ein, ist ein paar Jahre her, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, das war Logistik, Light Industrial, aber jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, je länger die Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Kommune voranschreitet, desto besser wird es auch. Können wir das, oder könnten vielleicht eine Frage zum Abschluss, könnten wir das nicht irgendwie einfacher bekommen? Könnten wir da neuere Kooperationsmodelle denken, wie man von Anfang an gegenseitiges Verständnis schaffen könnte? Ich meine, Herr von Erdli, Sie plädieren immer dafür, dass man in seinem Lebensweg vielleicht beide Seiten mal mitmachen sollte. Vielleicht braucht die Aurelis, oder vielleicht wäre es gut, wenn die Aurelis dann so sechswöchige Hospitationen für junge kommunale Entscheider oder Entscheiderinnen dann ausschreibt. Oder ist mal ein bisschen flapsig gesagt, aber wie kann man das, eben diese Kultur, diese Zusammenarbeitskultur verbessern?
Also grundsätzlich, glaube ich, müssen wir uns als Gesellschaft erstmal einig sein, dass es wahrscheinlich uns allen gut tut, wenn wir die Zusammenarbeit stärken zwischen der Privatwirtschaft und eben der öffentlichen Hand und Verwaltung und Politik. Wenn wir da den Konsens hergestellt haben, dass wir besser dran sind, wenn wir es zusammen machen und nicht gegeneinander, dann ist ja der nächste Schritt, wie leiten wir es denn jetzt ein? Und das ist, Sie haben es genannt, mein Beispiel ist immer, bringt die Menschen zusammen, weil das ist meiner Erfahrung nach immer besser, wenn man miteinander redet, also übereinander, dann lösen sich auch die ein oder anderen Sachen. Und wenn man es eine Ebene höher in das Projekt- oder Programmebene hängt, da gehe ich so ein bisschen auf die Historie, wo der Joachim Wieland und uns, wir kennen uns ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, weil wir mal irgendwann mal diese öffentlich-privaten Partnerschaften mal realisiert haben. Und diese ÖPP-Modelle waren ja vor 20, 30 Jahren auch schon mal so ein Gedanke, dass man eben Privaten und einen öffentlichen zusammenbindet in eine Partnerschaft und eben gemeinschaftlich ein Projekt umsetzt. Da sind natürlich auch ein paar nicht gut gelaufen, muss man sagen. Das ist wie immer im Leben. Nicht immer funktioniert so, wie man sich das am Anfang hat vorgestellt hat. Aber grundsätzlich, glaube ich, war der Gedanke, der da drin steckt, schon der richtige Weg. Nicht gegeneinander oder jeder so für sich, sondern miteinander und gemeinsam lösen sich in der Regel die Themen etwas einfacher. Und das wäre mein Plädoyer auch zum Abschluss hier, wirklich mal das zur Seite legen mit dem Bashing der anderen Seite, sondern wirklich überlegen, wie können wir denn jetzt gemeinsam hier die Themen lösen, weil es dann in der Regel einfacher geht, als wenn man es gegeneinander macht.
Also man muss vielleicht gerade mal, weil wir haben jetzt öffentliche Hand mehrfach verwandt, wenn man jetzt sagt, wer ist öffentliche Hand eigentlich? Also muss man trennen zwischen Politik und zwischen Verwaltung, ne? Also die Politik macht ja die Gesetze und die Verwaltung muss es umsetzen. Das war natürlich häufig in den letzten Jahren doch das Problem. Also Mietpreisbremse wurde beschlossen, politisch, und der Verwaltungsseite muss man das umsetzen. Also das heißt, wenn man einen Wunsch hätte, dann wäre schon, dass die Politik manchmal mehr marktorientierte Ansätze oder mehr Freiheit zulässt. Und was unsere Erfahrung dann auf der Verwaltungsebene ist, Wenn die Verwaltung versteht, dass hier ein Entwickler ist, der kompetent, also wir machen immer die Erfahrung, wenn wir verhandeln mit der Verwaltung, die Verwaltung beginnt zu verstehen, dass wir die Komplexität vieler großer Projekte lösen können und auch Vorschläge haben, das richtig bearbeiten, zuverlässig sind, dass wir eine Hilfe sind für die Verwaltung letztendlich. In dem Moment beginnen die Projekte zu laufen und man fasst dieses Vertrauen, wie man es ja bei unserer Studie herausgearbeitet hat, das dann in späteren Phasen dann plötzlich gekommen ist. Man sagt, ja, die Entwickler sind ja noch ganz gut, die Kooperation hat funktioniert. Und am Anfang waren die Werte relativ bescheiden oder schlecht. Aber wenn man versteht, nein, die helfen uns durch den dichten Regelungsdschungel und die investieren in die Gutachten, die bringen uns die Lösungen und es ist immer ein Austausch, dann funktioniert es mit Verwaltung. Nur, Verwaltung muss die Freiheit haben, auch mit Entwickler kooperativ diese Dinge zu regeln. Und dort sind halt viele Themen, die sind schon über Gesetze gemacht. Also die Verwaltung hat sicher nicht die umweltverträgliche Preisprüfung ausgedacht, sondern das ist politisch. Das sind politische Entscheidungen und die bringen dann die Schwierigkeiten und Komplexität. Aber zusammenarbeiten, wir wollen Probleme lösen und wir arbeiten hart daran, dass wir das in der Verwaltung es aufzeigen können, dass wir keine Behinderung, sondern eine Hilfe sind und Projekte umsetzen.
Herr von Endli, vielleicht als letzte Frage zum Abschluss heute. Keine Prognose, kein Blick in die Zukunft, sondern eher die Frage, wir haben jetzt viel uns unterhalten, welche Voraussetzungen es geben sollte, um zukunftsstarke Standorte zu positionieren, zu entwickeln. Aber vielleicht als letztes die Frage, was ist denn überhaupt ein zukunftsstarker Immobilienstandort? Ich meine, vor 6 Jahren sah die Immobilienrealität ganz anders aus. Unsere gelebte Realität sah ganz anders aus. Wie kann man denn heute einen Standort zukunftsfest machen, wo man vielleicht gar nicht weiß, was in weiteren 6 Jahren los ist? Geopolitisch, kulturell, alles.
Das ist eine sehr gute Frage. Das geht ja so ein bisschen in das Thema auch so Stadtquartiersentwicklung. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir die höchstmöglichste Flexibilität realisieren, weil wir eben genau wie Sie sagen, halt nicht wissen, was in 5, 10, 15 oder 20 Jahren halt wirklich gewünscht, gefordert und benötigt wird. Das heißt, wir müssen alles, was wir jetzt realisieren und bauen, so divers, so flexibel, so aber auch resilient und nachhaltig bauen, dass es eben auch jeder Anforderung, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, in 15 bis 20 Jahren irgendwo gerecht wird. Das hört sich jetzt nach einer irrsinnig komplizierten Aufgabe an. Ich glaube, am Ende des Tages ist es gar nicht so kompliziert, weil es gibt einfach halt Voraussetzungen, die eine Immobilie schafft. Das ist am Ende des Tages ist ein Witterungsschutz irgendwie. Ja, wir wollen halt Wände und ein Dach, weil wir halt nicht draußen im Freien sitzen wollen, wenn wir irgendeiner Tätigkeit nachgehen. Und wenn wir die Wände und das Dach dann halt so gestalten, dass es halt möglichst viele Nutzungen erlaubt, sind wir, glaube ich, schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. Also das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man auf sehr individuelle Bedürfnisse von heute maßgeschneidert irgendetwas dahin baut und sich dann eben wundert, dass es in 10, 15 Jahren halt irgendwie nicht mehr so richtig passt. Das sehen wir vielfach in Büroimmobilien aus den 90er Jahren. Es ist ja eigentlich noch kein Alter für eine Immobilie. Und trotzdem stehen da halt viele leer und man macht sich große Gedanken über Transformation und was man damit alles noch machen kann, weil sie einfach nicht mehr passen. Da hätte man mit ein bisschen Blick nach vorne das wahrscheinlich schon in den 90ern anders machen können. Und den Fehler sollten wir zumindest nicht wiederholen. Und dann, glaube ich, ist es schon fast die Hälfte des Weges erledigt.
Ja, dann möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Vielen Dank, Herr von Adli, dass Sie heute zu Gast waren im Aurelis-Podcast. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Danke.